Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Montag, der 30. März. Wir sind in einer besonderen Woche, der Karwoche. Am kommenden Sonntag ist Ostern. Diese Woche begleitet uns Irmela Preisner. Sie ist die Geschäftsführerin des Reiseveranstalters Biblische Reisen. Hallo, schön, dass Sie diese Woche mit uns gemeinsam gehen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir werden auf Ihre Tätigkeit noch genauer schauen, aber mal kompakt gefragt, was ist Biblische Reisen und wer steht dahinter?
Also Biblische Reisen ist ein Reiseveranstalter, den es bereits seit 1962 gibt. Und entstanden ist das Ganze durch eine Zusammenarbeit vom Katholischen Bibelwerk in Stuttgart damals und dann auch der Deutschen Bibelgesellschaft. Und da wurde sich im Grunde überlegt, das sind ja die Verlage der katholischen und der evangelischen Bibel, dass es doch eine gute Idee wäre, die Bibel eben nicht nur zu verlegen und Leute zum Lesen zu bringen, sondern die Bibel tatsächlich auch erlebbar zu machen. Und ja, so kam es dann auch zu einer ersten Reise. Damals war das eine Länderkombination eben in die Länder der Bibel. Das war dann damals Libanon, Syrien, Jordanien und das Heilige Land. Das wäre natürlich heute nicht mehr so möglich.
Sie sprechen es an, heute ist wirklich vieles schwierig geworden durch die Situation im Nahen Osten. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, friedliche Zeiten. Wir stellen uns vor, kein Krieg, kein Terror. Wie besonders ist denn diese Karwoche in Jerusalem? Wie ist das sonst in Friedenszeiten gewesen?
Ja, also es ist natürlich in Jerusalem so, dass es so sozusagen die eine Karwoche in dem Sinne, so wie bei uns, gar nicht gibt, aufgrund der vielen Denominationen, die in Jerusalem ja alle zusammenkommen. Und deswegen gibt es eigentlich mehrfach eine Karwoche, die sich auch oft mit anderen religiösen Festen von anderen Glaubensgemeinschaften überschneidet. Also nach dem westlichen Kirchenjahr ist ja Karfreitag dieses Jahr am 3.4. In dem orthodoxen Kirchen ist es allerdings wieder eine Woche später. Und gleichzeitig haben wir auch noch dieses Jahr die Pessachwoche, beginnt am 1.4. und endet am 9.4. Und ja, spannend war es ja auch so, dass wir dieses Jahr, was selten vorkommt, ja die westliche, die Passions- oder die Fastenzeit tatsächlich auch zusammenfiel mit dem Ramadan der Moslems. Und die endet allerdings jetzt schon dann am 22.3. Also daher ist es immer so ein bisschen so, ja, diese eine Karwoche in dem Sinne gibt es so gar nicht, aber es zeigt total gut, worum es eigentlich bei Reisen in das Land oder eben auch dann nach Jerusalem geht. Nämlich man merkt vor allen Dingen auch, welche anderen Feste es gibt und wie die auch gefeiert werden.
Es ist natürlich jetzt Ihr Job als Geschäftsführerin, die Bibel auch ein bisschen zu kennen und natürlich auch die Orte vor Ort sich auch wirklich anzuschauen. Und das ist ja auch das Faszinierende daran, dass man sagen kann, in Jerusalem, das war vermutlich der Weg, den Jesus zur Kreuzigung gegangen ist, etc. Wie ist denn so Ihr persönlicher Zugang zur Bibel?
Ja, einmal vielleicht auch noch dazu. Klar, wenn man vor Ort ist, ist es natürlich nochmal was ganz Spannendes, auch während der Karwoche. Also ich muss sagen, ich war leider noch nicht während der Karwoche oder Osterzeit in Jerusalem. Ich habe mich aber mal bei meinem Kollegen Dirk erkundigt, der nämlich schon seit 39 Jahren in unserer Firma ist. Der hatte mir ein bisschen was darüber erzählt. Und Sie haben es gerade angesprochen, in der Karwoche gibt es natürlich dann schon bestimmte Prozessionen, die vom Ölberg ausgehen, durch das Kidron-Tal gehen, zum Löwentor hin und dann eben auch gerade die Station der Via Dolorosa verfolgen. Da gibt es Prozessionen, Leute stehen am Rand, sie schauen natürlich auch sich diesen Zug an, die Leute, die auch in dem Zug sind, winken dann auch den Menschen am Wegesrand mit Palmen und Ölzweigen. Die Prozession endet dann an der Grabeskirche. Also das muss schon ein wirklich sehr beeindruckendes Schauspiel sein. Und es gibt natürlich in der Zeit auch besondere Gottesdienste in Jerusalem, vor allen Dingen auch von den deutschsprachigen Gemeinden angeboten, zum Beispiel in der evangelischen Erlöserkirche, aber auch natürlich in der katholischen Domitioabtei auf dem Zionsberg. Und dort werden ja die verschiedenen Andachten Gottesdienste gehalten und wir probieren da in normalen Jahren natürlich auch immer mit unseren Gästen genau diese Gottesdienste zu besuchen. Und da eben auch, das ist dann ja so die Kunst von uns als Reiseveranstalter, diese eigene Atmosphäre dann auch erlebbar zu machen. Also auf der einen Seite natürlich die Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die man sehen möchte, und auf der anderen Seite dann aber eben auch diese besonderen Feste oder an diesen besonderen Festen teilzunehmen.
Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ins Evangelium rein, also in den Ursprung sozusagen auch von Ihrer Reiseveranstaltung zu diesen besonderen Orten. Wir hören jetzt das Evangelium, da geht es um den biblischen Ort Bethanien. Wir hören jetzt das 12. Kapitel, die Verse 1 bis 11.
Aus dem Johannesevangelium. 6 Tage vor dem Pascha-Fest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus jedoch sagte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer. Eine große Menge der Juden hatte erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten.
Jesus und Lazarus, darum geht es heute im Evangelium. Frau Preißner, warum unterstützt Jesus hier diese Verschwendung von kostbarem Öl?
Ja, also erstmal finde ich, Maria setzt hier wirklich ein eindrucksvolles Zeichen. Also sie nimmt ja das Kostbarste, was sie hat, und erweist Jesus damit ja, ihre größte Dankbarkeit und Wertschätzung und Liebe auf ganz besondere Weise. Und Jesus erkennt diese Dankbarkeit auch und lässt sie zu. Und ich glaube, da muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Also dieses Nardenöl war ja damals extrem wertvoll. Also ich glaube, das wären heute Tausende oder 10.000 Euro, wenn man das hochrechnen würde. Und hat sie sich aus ihrer Dankbarkeit heraus wahrscheinlich überlegt, was kann ich tun, welche Geste ist denn jetzt die richtige, wenn Jesus jetzt hier in meinem Hause sitzt, wie kann ich überhaupt mich hier erkenntlich zeigen? Und deswegen ist es, finde ich, beeindruckend, dass also sie das einmal macht, ja nicht nur das Nardenöl nimmt, sondern ja auch noch mit ihren Füßen, mit ihren Haaren, Entschuldigung, die Füße von Jesus trocknet. Also ich als Frau kann jetzt sagen, also die Haare sind ja für uns immer was ganz Besonderes. Ja, man pflegt und hegt ja die Haare. Da geht oft eine Menge Zeit ins Styling und eben jetzt auch noch das Kostbare, nicht nur was man besitzt, sondern was man auch an sich hat, jetzt hier in Verbindung zu bringen. Also ich glaube, das ist so die größte Geste, die man ja eigentlich als auch Dankbarkeit und Verehrung hier bringen kann. Denn die Füße von Jesus, klar, sind natürlich eigentlich damals Sand, Sandalen, der schmutzigere Teil des Körpers. Aber ich glaube eben, dass ihr Glaube hier so groß war, denn dadurch, dass Marias Bruder ja auferstanden ist, hat das eben auch den Glauben in ihr erweckt an die Auferstehung und damit natürlich auch ihre Erkenntnis gefördert, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und eigentlich nichts anderes als das, was sie jetzt tut, hier das Angemessene ist. Es gibt natürlich auch so ein bisschen den Unwillen der Jünger oder in dem Fall allen voran jetzt Judas, der dann die Frage aufwirft, hätte man nicht hier auch für die Armen sorgen können? Also eher der karitative Gedanke, dass es eine Verschwendung sei. Das kommt ja eigentlich hier auf. Allerdings beschreibt ja der Evangelist hier auch direkt, dass es eigentlich kein positives Motiv war, welches Judas hier anbringt. Also es war nicht wirklich aus der Fürsorge für die Armen, wie er hier spricht, sondern es wird ausdrücklich gesagt, dass er eigentlich ein schlechtes Motiv für seinen Einwand hatte, weil er eben die Kasse verwaltet und Geld unterschlägt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Jesus diese Salbung ein bisschen auch als prophetisches Zeichen vielleicht schon versteht. Denn er weiß ja, was auf ihn zukommt. Also es ist ja kurz vor Jesu Passion. Es deutet vieles auf, es bedeutet jetzt eben schon auf seinen vorstehenden Tod hin. Und es war ja auch früher so, dass die Toten mit Ölen gesalbt worden sind. Und daher handelt Maria hier im Grunde auch in Einklang mit dem Plan, vielleicht mit Gottes Heilsplan. Und wie gesagt, sie ist ja auch diejenige, die eigentlich die Auferstehung schon erlebt hat und deswegen ganz fest daran glaubt. Und ja, deswegen eine spannende Szene hier in jedem Fall, dass Jesus das so annimmt und die Szene auch den Gegensatz zeigt zwischen eben dieser wirklichen, echten Dankbarkeit und der Hingabe von Maria und dann eben doch auch der ja scheinbaren Moral, aber eigentlich eher der Selbstbereicherung von Judas.
Genau, also Sie haben es angesprochen, die Motive von Judas darf man da ein wenig anzweifeln. Schauen wir mal auf den besagten Lazarus. Der ist ja fast sowas wie ein Star. Also man hat das Gefühl, man würde heute vielleicht von Sensationslust sprechen, weil die Menschen sich ihn anschauen wollen. Warum können denn die hohen Priester es nicht ertragen, dass eben die Juden zu Jesus und Lazarus kommen?
Ja, also die Verse am Ende der Passage zeigen natürlich, wie die Menschen jetzt von beiden fasziniert sind. Also einmal, weil sie Lazarus sehen wollen. Sie wollen wahrscheinlich mit eigenen Augen sehen, dass jemand von den Toten auferweckt wurde und auf der anderen Seite natürlich Jesus sehen. Und für die Hohepriester ist natürlich Lazarus Auferweckung ein außergewöhnliches Zeichen, also ein sehr kraftvolles Zeichen auch der Macht Jesu. Und es führt dazu, dass nun mehr und mehr Menschen an Jesus glaubten. Und daher fühlten sich die Hohepriester meines Erachtens da bedroht und beschlossen eben auch, nicht nur Jesus umzubringen, sondern dann auch Lazarus zu töten. Denn sie wollten einfach unterbinden, dass sich diese Welle der Begeisterung für Jesus da noch weiter ausbaut und noch mehr Menschen eben an ihn glauben und sich von ihm dann ja auch führen lassen wollen.
Gedanken zum heutigen Tagesevangelium von Irmela Preißner. Sie ist die Geschäftsführerin von Biblische Reisen. Danke für heute und morgen geht es dann im Evangelium um Verrat und um einen Hahn, der krähen wird. Das wird spannend. Ich freue mich auf morgen.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.